Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Zeitschriftenrundschau, einem Blick in literarische Zeitschriften. Mein Name ist Jörg Plath, ich habe zwei Gäste und wir wollen über drei Zeitschriften sprechen. Und zwar mit der Schriftstellerin und Essayistin Sabine Scholl, von der im letzten Jahr der Roman »Das Gesetz des Dschungels« im Secession Verlag erschienen ist. Und mit dem Schriftsteller und Lyriker Jan Konefke, von dem zuletzt Gedichte erschienen sind, 2018 »Als sei es dein« und 2015 ein Roman »Ein Sonntagskind«. Herzlich willkommen, Sie beide.
Danke.
Jan Konefke ist, was in diesem Zusammenhang noch wichtiger ist, Zeitschriftenredakteur. Er arbeitet mit am Wespennest, einer in Wien erscheinenden Zeitschrift für brauchbare Texte und Bilder, so heißt der Untertitel. Er war auch Mitherausgeber vorher von 2004 bis 2007. Bevor wir darüber sprechen, ob es brauchbare Texte und Bilder sind, Herr Konefke und Frau Scholl, und inwiefern sie brauchbar sind, wie können Sie, Herr Konefke, mitarbeiten an einer Wiener Zeitschrift? Bei Ihnen weiß man ja nie, wo Sie eigentlich sind. Mhm. Sie haben eine Mailadresse in Italien. Sie haben dort auch lange gelebt. Sie kommen jetzt aus Lüneburg angereist und Sie scheinen auch in Rumänien zu leben. Da habe ich Sie zuletzt jedenfalls vor anderthalb Jahren auch gesehen. Wie geht das?
Naja, also zunächst einmal möchte ich eine kleine Anekdote erzählen. Als ich 2003 nach Wien zog und dann 2004 ins Wespennest kam, als Mitherausgeber von Walter Famler dort engagiert wurde, hat die Wiener Wochenzeitung Falter hat ein Interview mit mir veröffentlicht und angekündigt war das im Inhaltsverzeichnis mit: Der deutsche Autor Jan Konefke übernimmt das österreichische Wespennest. Also man sieht, dass es doch immer noch so kleine kulturelle Konflikte gibt zwischen Österreich und Deutschland. Von übernehmen konnte natürlich keine Rede sein. Und das spiegelt sich umso mehr in dem, was Sie gerade gesagt haben von mir, dass ich ja eben auch gar nicht so viel in Wien bin, sondern eben auch andernorts mich aufhalte. Heute geht ja vieles, was man früher nicht so unter ein Dach versammeln konnte, wenn man so weit auseinander war, geht heute mit den elektronischen Mitteln natürlich viel leichter, dass man sich abstimmt, dass man Rundmails verschickt. Es gibt noch andere Weitgereiste in unserer Redaktion, zum Beispiel Ilya Trojanow, dass jeder natürlich auch nochmal seine eigenen Erfahrungen von ganz woanders her mitbringen kann.
Sie haben eben aus der Redaktion Walter Famler erwähnt, aus der alten Schmiede. Ich glaube, ohne ihn geht nichts in Wien. Es gibt dort auch noch andere Leute, die man kennt, außer Herrn Trojanow. Etwa Erich Klein, glaube ich, bei der Mitarbeit ist auch dabei Jörg Dallosch, Franz Schuh. Herausgeberinnen sind Andrea Rödig und Andrea Zederbauer. Was ist der Unterschied zwischen der Arbeit, die Sie gemacht haben als Mitherausgeber und der als Redakteur?
Als Herausgeber betreut man natürlich, verantwortet man das ganze Heft. Das heißt, man muss eigentlich hinter jedem einzelnen Text stehen, beziehungsweise ihn zunächst einmal auch kennen. Das ist eben der Unterschied, wenn man Redaktionsmitglied ist, dann hat man normalerweise einen etwas mehr oder weniger zugewiesenen Bereich und man zeichnet nicht verantwortlich für alle Texte. Mein Bereich ist eigentlich die Literaturstrecke. Wir sind eine Literaturzeitschrift, aber das Wespennest hat sich eben doch mehr und mehr zur Essay-Zeitschrift entwickelt. Und wir haben noch eine relativ kleine Literaturstrecke. Es sind ungefähr 15 bis 20 Seiten für jedes Heft. Jedes Heft hat wiederum 120 Seiten. Es sind großformatige Seiten. Insofern passt dann doch noch relativ viel Text auf diese Seiten. Aber es stellt nicht mehr den Schwerpunkt der Zeitschrift dar. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn jede Zeitschrift, jede Nummer hat einen Schwerpunkt und der wechselt, während die Literaturstrecke vollkommen frei davon ist. Und dann folgt der Schwerpunkt und da handelt es sich um von uns bestellte Texte zu einem bestimmten Thema und nicht nur Texte, Essays, sondern auch um Gespräche. Und dann gibt es die Rubrik Wespennest Buch, die umfasst ungefähr 15 Seiten, das sind Buchbesprechungen. So ist das Heft generell aufgebaut. Darf ich ein bisschen auf die Geschichte des Wespennest eingehen?
Das unbedingt, denn wir feiern ja 50 Jahre.
Wir feiern in diesem Jahr 50 Jahre Wespennest. Das ist 1969 gegründet worden. Jetzt in Bezug auf diese 50 Jahre Klimaheft fiel mir dann dieses Plakat der späten 60er Jahre ein. Marx, Engels und Lenin. Und darunter steht: Alle reden vom Wetter, wir nicht. Das war ein SDS-Plakat, wenn ich sozialistischer deutscher Student bin und wenn ich mich nicht täusche. Und jetzt macht das Wespennest, das aus dieser 68er-Bewegung hervorgegangen ist, dem Wiener Ableger der 68er, jetzt macht das Wespennest ein Klimaheft und redet vom Wetter. Und daran lässt sich doch ein gewisser Kulturwandel ablesen. Und es gibt ja auch sehr schöne Texte dann über die Wetterbücher. Und wir feiern tatsächlich jetzt im Herbst das 50-jährige Bestehen, und zwar mit einer Ausgabe dann zum Thema Essay. Was ist überhaupt der Essay?
Dem Essay haben Sie sich immer auch schon gewidmet, sehr viel stärker, glaube ich, als andere Literaturzeitschriften. Dieser Schwerpunkt Klima, der ist insofern besonders, finde ich, als tatsächlich da immer auch vom Wetter die Rede ist. Bei den drei Herren wurde ja gesagt, die reden nicht vom Wetter. Es ist aber nicht vom Klima die Rede, überraschenderweise, obwohl ja der Titel Klima ist. Wetter, habe ich mir immer so gedacht und mir auch versucht anzueignen, ist ja das Sichtbare, das Konkrete, das, was wir täglich erleben und dem wir ausgesetzt sind. In den meisten Fällen Klima ist sozusagen das abstrakte Geschehen dahinter, in größeren Zeiträumen, unsinnlich. Man muss es sich errechnen in der Regel und das wird ja auch getan. Und deswegen war ich eigentlich sehr gespannt auf die verschiedenen Texte. Habe aber gemerkt, etwa der Text über die Tagebuchaufzeichnungen von Hans-Jürgen von der Wense, das sind Wetterbücher. Mhm. Da geht es um das alltägliche Wetter. Gibt es Regen, gibt es Wolken, gibt es Sonne oder nicht? Ich habe das Gefühl, fast alle Texte rekurrieren eigentlich auf das Wetter und wenn ich sage, aufs Klima. Ist da etwas passiert? Ist eine Verschiebung passiert bei den Autoren, die Sie beauftragt haben? Oder ist das nicht Ihr Eindruck, Frau Scholl und Herr Konefke?
Also, es gibt dieses Gespräch von Trojanow und Brandt. Da geht es ganz stark um den Klima und den Klimawandel und die Möglichkeiten, die man hat, sozusagen da einzugreifen. Und das hat sehr wohl mit der jetzigen Situation und auch mit der jetzigen Diskussion zu tun. Und da stehen sich so zwei Positionen ein bisschen gegenüber. Trojanow, der ja sehr stark auf Aktion und Lösungsmöglichkeiten, was kann man jetzt tun, konkret rekurriert. Und Brandt, der eher dann zum Schluss auch noch sagt, okay, ich bin der Analytiker, aber ich kann jetzt nicht sagen, wie wir es machen. Da geht es sehr stark um Begrifflichkeiten. Wie redet man überhaupt darüber? Weil in diesen Suchen nach Begriffen ja schon bestimmte Wahrnehmungsweisen inkludiert sind. Und indem wir die Begriffe verändern, schauen wir anders auf, was das Klima für uns bedeutet etc. Was ich rausgelesen habe, war tatsächlich, dass es sehr komplex ist, wenn man sich anfängt, mit diesem Thema zu beschäftigen und dass wir grundsätzlich eigentlich viel zu wenig darüber nachdenken, wie wir als Menschen tatsächlich welches Verhältnis wir haben und wie weit das geschichtlich auch zurückgeht, das, was wir jetzt als naturgegebenes Verhältnis sehen.
Ich möchte auch hinzufügen, wir umspielen solche Themen. Das sieht man zum Beispiel daraus, dass es einen Text gibt, der vom politischen Klima spricht. Das heißt also auch Klima als Metapher. Und dann zum Beispiel in der Darstellung des Klimawandels. Das ist ein ganz wichtiger Text von Probst Pelletier. Die 7 Todsünden des Journalismus, das mediale Versagen, was den Klimawandel, die Klimakrise angeht. Zum Beispiel beginnend als erste Todsünde, dass es einen wissenschaftlichen Konsens seit langer, langer Zeit gibt darüber, dass es einen Klimawandel stattfindet und dass das von den Medien einfach unterschlagen wurde über 20, 30 Jahre. Und dass es nur ganz, ganz wenige Ausnahmen gab, die gesagt haben, das stimmt nicht mit der Klimakrise und so weiter. Und die wurden dann sozusagen einem Vertreter der Gruppe gegenübergestellt, die diesen wissenschaftlichen Konsens vertreten. Da stand in überhaupt keinem Verhältnis so, dass die Menschen glauben mussten. Das ist noch umstritten. Bis zum Klimawandel, das ja kein großes Thema darstellt, bis vor kurzem und zurücktreten muss hinter Themen wie Terrorismus, der Islamfrage, der Migration und so weiter und so fort. Und darin sich natürlich auch eine Krise der medialen Vermittlung überhaupt zeigt. Denn diese Dinge gehören zusammen. Es wäre natürlich falsch, alle gesellschaftlichen Probleme auf den Klimawandel zurückzuführen, so wie bestimmte politische Kräfte alles, was irgendwie politisch, gesellschaftlich schiefläuft, auf die Migration zurückzuführen. Aber natürlich gibt es eine Dependenz zwischen diesen Faktoren. Dass viele Menschen emigrieren in den Norden, hängt eben auch an der Klimakrise, an den Folgen der Klimakrise im Süden, zum Beispiel dem fehlenden Trinkwasser und dergleichen. Das interessiert uns. Wir haben kein naturwissenschaftliches Heft hier gemacht zum Klimawandel. Das kann man anderswo wahrscheinlich besser lesen. Aber alle die gesellschaftlichen Implikationen oder einige der gesellschaftlichen Implikationen, die das betrifft, die wollten wir berücksichtigen.
Das stimmt, das ist eine Ausnahme, finde ich, dieses Gespräch zwischen Ilija Trojanow und Ulrich Brandt, dass da sehr schön auch nochmal gezeigt wird, dass sich ja nicht alles auf den Klimawandel reduzieren sollte und dass es eben keine anthropologische Konstante ist. Wenn man jetzt etwa vom Anthropozän spricht, als einer Phase der Weltgeschichte, in der die Veränderungen von Menschen gemacht sind, dann würde das, sagt Trojanow, glaube ich, zu Recht verdecken, dass wir ja eigentlich vom Kapitalozän sprechen müssten, was ich eine sehr hübsche Wendung fand. Das ist dieses Umspielen. Ich hätte vielleicht einfach wegen der brauchbaren Texte und Bilder die große Erwartung, jetzt würde auch die Literatur endlich ins Spiel kommen, und zwar als eine Möglichkeit, den Klimawandel erstmal zu begreifen. Also weil er eben so furchtbar unsinnlich ist und wir wissen, okay, wir wissen jetzt 2 Grad Erwärmung maximal, das sind solche Richtwerte, die können wir uns auch noch vorstellen, den Rest können wir uns nicht vorstellen. Es gibt dann Öko-Thriller, es gibt diese Genre-Krimis, aber in der Regel dystopisch, also die Welt bricht zusammen. Ernsthafter vielleicht Dietmar Dart, die Abschaffung der Arten. Aber ansonsten gibt es nur Genre-Literatur. Und für die anspruchsvolle Literatur, auch die unterhaltende Literatur, ist es, glaube ich, sehr schwierig, vom Klimawandel zu sprechen, weil eben nur das Wetter greifbar ist. Dieses berühmte Buch von F.C. Delius, halbberühmt jedenfalls, seine Promotionsschrift, Der Held und sein Wetter. Aber eben Wetter. Und dort ist es genauso, dass das Wetter in der Regel dramaturgisch eingesetzt wird. Hier reden wir ja von einem Klimawandel, der tatsächlich jenseits aller Dramaturgie, aller Erzähldramaturgie über uns hereinbricht. Wie geht man damit um als Literat?
Ja, also das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, weil ich dann eigentlich gedacht habe, dass das Thema in der Literatur weitgehend noch nicht bearbeitet ist oder sehr selten oder jedenfalls ist es mir noch nicht aufgefallen. Was mir aber aufgefallen ist, es gibt eine Entdeckung des Nature Writings, das in den letzten 10 Jahren doch viel stärker geworden ist und das gerade im deutschsprachigen Raum vielleicht deshalb auch lange Probleme hatte, weil halt zur Zeit des Nationalsozialismus die Natur so für die Propaganda eingesetzt wurde und die Verbundenheit des Menschen mit der Natur sozusagen ideologisch genützt wurde. Und da hielt man jetzt mal ziemlichen Abstand, während im angelsächsischen Raum das ja ein Genre ist, das es immer gegeben hat. Und da gibt es tatsächlich viele neue Ansätze und sowohl in der Lyrik als auch in der Prosa oder im Memoir, die wieder versuchen, überhaupt das von Neuem zu erkundigen, diese Beziehung des Menschen zur Natur und eben auch in der Terminologie herumzuschrauben, die ja sehr wohl auch bestimmt von gesellschaftlichen und politischen Strukturen war, zum Beispiel in der Taxonomie oder in der Terminologie der botanischen Beschreibungen, wie ich jetzt gerade von einer jungen Studentin erfahren habe, dass das sehr stark von diesem Bias weiblich-männlich bestimmt war und dass man davon wahnsinnig viel abgeleitet hat. Und das hat den ganz einfachen Grund, weil zum Beispiel in der Botanik die Frauen ja nicht waren ja nicht an den Unis zugelassen, also so konnten sie kein Latein lernen und das war aber die Sprache der Botanik, also haben das bis ja vielleicht Anfang des 20. Jahrhunderts nur Männer bestimmt und bestimmt ja das Gefäß und das ist weiblich und das ist männlich und das ist passiv und das ist aktiv und deswegen müssen wir das so und so einordnen, ja, also da gibt es unglaublich viel zu entdecken und das könnte zum Beispiel eben ein interessantes Thema für die Lyrik und die Literatur sein, also ich selbst habe mir gedacht, ja, also das hätte ich eigentlich Lust, mir da jetzt mal was anzusehen, beziehungsweise in der Richtung zu forschen.
Ich habe ganz generell ein Problem damit, literarische Texte so thematisch zuzurichten oder zugerichtet sehen zu wollen. Keiner dieser Autoren, Autorinnen, die hier in der Literaturstrecke vertreten sind, zum Beispiel Andreas F. Kellett schreibt einen wunderbaren Erinnerungstext an Thomas Kling, eine prekäre Bruderschaft, sagen wir mal so. Mhm. Nichts davon hat zu tun jetzt eigentlich mit dem Schwerpunkt, mit dem Klima. Es hat aber natürlich sehr viel zu tun mit dem Atmosphärischen. Und davon ist ja auch mal die Rede in den Gesprächen, dass die Literatur eigentlich auch für das Atmosphärische einsteht. Und das Atmosphärische ist seit Aristoteles alles das, was zwischen Erde und Himmel daseiend ist, aber eigentlich nicht fassbar ist. Im Ernst, wenn man jetzt sagen würde, wir brauchen eine Literatur, die sich mit dem Klimawandel beschäftigt, ich glaube, ich würde das schief gehen. Das wäre so, wir werden ja gleich im Zusammenhang mit dem Sion auf diese Problematik kommen, das hieße Literatur so utilitaristisch zu behandeln, wie der Mensch die Natur behandelt. Und genau darin sehe ich das Problem in der Naturausbeutung und in der Literaturszene, in der Literaturbetrieb geht es ja auch nicht anders zu, dass man immer irgendwelche Themen, marketingmäßig irgendwelche Themen setzt.
Dann hören wir kurz Sion, der den Klimaschwerpunkt eröffnet, der isländische Dichter. Und der war am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung bei Joachim Schellenhuber unter anderem.
Sion, von der biologischen Vielfalt der Literatur. Im Sommer 2017 verbrachte ich 7 Wochen als Gast des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Das Institut, das im Volksmund kurz PEAK genannt wird, ist in den Gebäuden des ehemaligen astrophysikalischen Observatoriums ganz oben auf dem bewaldeten Potsdamer Telegrafenberg untergebracht. Ganz in der Nähe steht der berühmte Einstein-Turm, ein weißes Bauwerk mit abgerundeten Ecken und gekrümmten Wänden, entworfen in expressionistischem Stil und benannt nach Albert Einstein, der dort auf der Anhöhe für einige Zeit seine Forschungen betrieb. Ich selbst durfte den sogenannten kleinen Fotorefraktor bewohnen, auch als kleiner Sternbeobachtungsturm bezeichnet, und zugleich eine Miniaturausgabe des Hauptgebäudes, und dort bekam ich die Aufgabe gestellt, mir über einen möglichen Dialog zwischen der Literatur und den Wissenschaften in Zeiten des Klimawandels Gedanken zu machen. The Latest News of Tipping Points war der Titel einer Vorlesung, die ich bei einem der Professoren auf dem Telegrafenberg besuchte. Die Vorlesung verschaffte eine Übersicht über verschiedene Naturerscheinungen, die schon heute deutlich als Folgen der globalen Erwärmung zu erkennen sind, wie etwa Wettersysteme, Eisschilde, Salz- und Süßwasserseen und die Ozeane, wobei der Begriff Tipping Point oder Kipppunkt jenen Zeitpunkt benennt, von dem an die genannten Veränderungen in Natur und Klima unserer Erde unumkehrbar sind. Sobald das schmelzende grönländische Inlandeis eine bestimmte Höhe über dem Meeresspiegel unterschreitet, lässt sich der Prozess nicht mehr aufhalten. Der Eisschild wird weiter abschmelzen und der Grönlandgletscher wird über kurz oder lang ganz verschwinden. Und zwar schneller, als die pessimistischsten Vorhersagen es vorausberechnen. Solche Informationen sind es, die einen isländischen Dichter den Mut verlieren lassen, allen Unbilden zu widerstehen, wie Jonas Hallgrímsson es im oben zitierten Gedicht ausdrückt. Die große Frage ist also, was muss geschehen, damit der Mensch seinen Tipping Point erreicht? Was treibt den Menschen immer weiter auf jenen Punkt zu, an dem ihm die Klimaveränderungen und die daraus folgende Erderwärmung in ihrer Unumkehrbarkeit so deutlich werden, dass er Gegenmaßnahmen ergreift und alles in seiner Macht Stehende unternimmt, den Wandel doch noch aufzuhalten und sich zugleich auf humanitäre Weise für diejenigen einsetzt, die bereits unter seinen katastrophalen Folgen zu leiden haben? Denn genau darin liegt ein großer Teil des Problems, dass jene Kulturkreise, die die größte Verantwortung für den Klimawandel tragen, mit dessen Auswirkungen bisher am wenigsten konfrontiert werden, während die sogenannten primitiven Völker in den Randgebieten der bewohnten Welt, dort, wo bereits minimale Veränderungen des Meeresspiegels oder der Niederschlagsmenge in der Regenzeit sowie das Sterben bedeutender Ökosysteme wie Korallenriffe oder Wälder große Auswirkungen haben, schon jetzt mit konkreten Folgen der Erderwärmung zu kämpfen haben, mit Kriegen, Hungersnöten und Immigration.
Sion von der biologischen Vielfalt der Literatur nach seinem Aufenthalt in Potsdam beim Klimafolgeninstitut. Das in dem Ausschnitt erwähnte Gedicht von Jonas Hallgrímsson haben wir weglassen müssen aus Zeitgründen. Herr Konefko und Frau Scholl, mir erschien das ja doch, dieser versuchte Dialog zwischen Klimafolgen, Forschung und Literatur, wie ein sehr utilitaristischer Zugriff.
Naja, er schreibt ja jetzt mal nur eine Art Bericht, ja. Was hat er dort gemacht und was hat er kennengelernt? Das ist ja noch nicht die literarische Verarbeitung.
Aber er will als Dichter standhalten, sagt er. Und dieser.
Na, er versteht sich als Dichter im Zeitalter der Bedrohung der Natur durch den Menschen. Das finde ich schon mal irgendwie eine ganz interessante Haltung.
Also das eine ist zunächst einmal dieses Experiment zu wagen, als Dichter mit der Natur oder Schriftsteller mit der Naturwissenschaft ins Gespräch zu kommen. Das andere, dieser Text kommt mir vor, als ob er tastet. Er tastet in verschiedenen Richtungen. Er kommt aber natürlich doch auf einen, man könnte sagen, fast er entzieht sich dann doch wieder ein bisschen am Ende dieser Auseinandersetzung, indem er sozusagen eine Parallele beschreibt. Auf der einen Seite die Naturwissenschaft, die sich mit dem Klimawandel beschäftigt, und auf der anderen Seite spricht er dann ja von einem Ökosystem der Literatur. Das heißt also, er lehnt das geradezu ab, dass Literatur jetzt hier irgendwie eingespannt wird, utilitaristisch, irgendwie einem Zweck folgen muss. Er lehnt das ja geradezu ab.
Und die erschreibt Nein, er schreibt sogar, nur wenn wir die Literatur in ein ökologisches Denkmodell einfügen, werden wir verstehen, welche Rolle den Schriftstellern bei der Rettung der Erde und der Menschlichkeit zukommt.
Ja, er setzt das sozusagen dann gleich. Ja, also er sagt ja auch, das sind Geschwisterkinder.
Ja, aber das macht er ganz Geschwisterkinder. Ich habe es aber tatsächlich völlig anders verstanden. Das ist sehr interessant. Ja. Darüber könnte dann der Leser ja auch nachdenken und seine eigenen Schlüsse ziehen. Ich habe es so verstanden, dass er sozusagen die Auseinandersetzung mit der Natur und die Literatur als zwei parallele Welten Welten, die aber miteinander natürlich zusammenhängen, begreift und die vor allem auch geschützt werden müssen vor im utilitaristischen Zugriff, auch die Literatur. Ich habe das so gelesen, dass er hier auf die alte Vorstellung der kantischen Ästhetik von der Zweckfreiheit der Kunst eigentlich wieder stark macht. Und zwar, damit eben auch Literatur so etwas wie ein Modell stiften kann für eine Natur, die nicht auf eine Weise ausgebeutet wird, die letztlich den Menschen selbst verstümmelt, der ja auch ein Naturwesen ist. Also so habe ich das gelesen.
Es ist wie immer ein Text, 4 Lesarten bei 3 Leuten. Wir kommen vielleicht zum nächsten Heft einfach und empfehlen Ihnen, das Wespennest selbst in die Hand zu nehmen und den Text von Sion und anderes darin zu lesen. Das Heft heißt Klima. Das ist auch das Thema Nummer 176 und Wespennest feiert 50 Jahre. Das nächste Heft hat Sabine Scholl ausgesucht und es ist die Poetin, die ich noch als Poet kenne.
Ja, da hat sich viel verändert in letzter Zeit. Also wir sprechen heute über die Poetin Nummer 25. Das ist nicht die letzte Nummer, sondern die vorletzte. Die letzte ist Nummer 26 zum Thema Reisen. Und diese Nummer 25 ist über Autorschaft und Elternschaft. Und die Zeitschrift selbst wurde gegründet als Poet. Und zwar besteht sie seit 2006, erscheint zweimal jährlich und enthält zeitgenössische Lyrik, Prosa, Essay und auch das neue Format des Autorengesprächs. Es sind auch Grafiken drinnen, oft auch internationale Texte, die dann sowohl in der Originalsprache als auch in der Übersetzung gedruckt werden. Und dazu gehört auch eine Edition namens Poetenladen, die vor allem junge Autoren verlegt. Und sie wird in Leipzig herausgegeben von Andreas Heidmann. Was auch interessant ist, ist, dass die Autoren sehr prominent vorgestellt werden. Und zwar zu Anfang, bevor ein Text dann abgedruckt wird, mit Foto und mit Vita oder Werkbeschreibung. Die klassische Tradition ist, dass dann hinten ganz klein in 2 Zeilen nur irgendwie Namen und bisherige Taten und Werke vermerkt
sind. So ist es beim Wespennest und das war einigen Autoren dann wirklich zu klein. Wir haben es ein bisschen aufgepeppt, aber es steht in keinem Vergleich zu diesen Präsentationen der Autorinnen, Autoren mit Foto. Das ist ja auch noch dabei.
Genau. Ich habe auch überrascht wahrgenommen, dass diese Fotos sehr viel aussagen über die Selbstdarstellung. Als Paratext ist das zuweilen aufschlussreich für die Texte, zuweilen hindert es daran, den Zugang zu finden, finde ich.
Ja, also es ist ein Themenheft, das die komplexen Beziehungen zwischen Elternschaft und Autorschaft und Autorinnenschaft beleuchten will, was ich finde sehr einzigartig ist. Deswegen habe ich auch sehr gerne danach gegriffen, weil es auch ein Thema ist, das mich natürlich persönlich immer bestimmt hat. Ich bin auch Autorin und Mutter. Und das ist mit herausgegeben oder hauptsächlich herausgegeben, dieser Band von Caroline Kallies, die auch in einem Vorwort versucht, dem Thema näher zu kommen, indem sie zum Beispiel die beiden Lebenszustände miteinander vergleicht und auf eine sehr interessante Parallele kommt, nämlich, dass es sich sowohl bei der Autorschaft als auch bei der Elternschaft um die Generierung von monetär nicht messbaren Werten handelt. Das heißt, beide erarbeiten keine unmittelbare Wertschöpfung und sind deshalb schwer fassbar einzuordnen und zu klassifizieren und zu bewerten. Ich fand auch interessant die Unterschiede zwischen Autorenväter und Autorinnenmütter. Weil der Autorenvater ist ja sozusagen eine klassische Kategorie, das kennen wir ja spätestens seit Thomas Mann, dass ein Schriftsteller sehr wohl Kinder haben kann oder auch hatte, dazu aber immer eine Frau brauchte, die die Kinder ihm fernhielt. Und das ist mitunter auch der Grund, warum eben das Kind als Phänomen oder die Weltsicht des Kindes oder des Babys auch in die Literatur schwer Eingang gefunden hat, weil da einfach gar kein Zugang vorhanden war. Der kreative Geist waltete ungestört, aber eben auch mit großen Lücken, meiner Meinung nach.
Und aber zu Zeiten Thomas Manns war man vielleicht zuweilen glücklich darüber, denn man muss sich ansehen, wie Hanno Buddenbrooks davon kam. Schlecht.
Ja, das wäre zu untersuchen.
Aber sie schafft einen sehr großen Bogen, Caroline Kallies, in diesen Gesprächen und auch in den Essays als Verantwortliche für diesen Schwerpunkt, weil sie nicht nur Mütter und Väter sondern auch Autorinnen hat, die sich dem Kindhaben verweigern, wie Nancy Hünger etwa, die, wie Hauke Hückstadt sagt, was, glaube ich, keine Mutter sagen würde, die Kinder sorgen für Normalität im Leben. Das ist doch ganz schön. Die Mütter klagen in der Regel darüber, dass sie keine Zeit mehr haben. Das ist ja erwartbar, aber sie klagen auf sehr verschiedene Arten und Weisen. Ja. Etwa Christiane Rösinger, ganz überraschend für mich in dem Band auch, sagt, naja, das ist ja eigentlich ganz schön gewesen, aber ich musste eben das Kind viel weggeben und dann ging es. Und es gibt einen sehr guten Text, vielleicht auch den besten in dem ganzen Band, finde ich, von Kerstin Preivus, die das Ganze viel weniger auf dieses Organisieren und auf den Zeitmangel hin strukturiert, sondern sich fragt, was passiert mit dem Schreiben.
Also insgesamt nach Lektüre dieser Beiträge muss ich sagen, dass ich die größere, deutlich größere Leidenschaft bei den weiblichen Stimmen gefunden habe. Die männlichen Autoren, die hier befragt werden oder zu dem Thema schreiben, die geben nicht viel her, um das mal so zu sagen. Durchaus sympathisch, aber ich fand jetzt eben diese Bemerkung, Kinder bringen Normalität zurück, wie bei Hauke Hückstedt, noch ein wenig blass, wenn das nur das wäre. Das ist natürlich ein sehr interessanter Aspekt, diese Wertschöpfung. Sowohl der Literatur als auch des Kinderhabens oder Kinderkriegens und Kinderhabens. Caroline Kallis zitiert ja auch den Nationalökonom Friedrich List von vor über 150 Jahren mit dem Satz, wer Schweine erzieht, ist ein produktives, wer Menschen erzieht, ein unproduktives Mitglied der Gesellschaft. Wir hatten ja vorhin das Gespräch über Utilitarismus in Bezug auf Natur und auf die Literatur. Hier haben wir dasselbe Phänomen eigentlich. Das sind Werte, die nicht messbar sind. Es sind aber mehr Werte, das ist ganz eindeutig für die Gesellschaft. Und dann gibt es tatsächlich bei den weiblichen Stimmen, von denen ich sprach, eben sehr unterschiedliche Perspektiven. Nancy Hünger haben Sie schon erwähnt, Herr Platt, mit ihrer Philippika gegen die Familienbande, die wirklich als Bande betrachtet wird, gegen die Kernfamilie als Staat im Kleinen, dem sie sich zugunsten einer freien Gemeinschaft verweigern will. Und sie will sich auch verweigern dem gesellschaftlichen Tribut, den sie als Mutter leisten soll, oder der evolutionären Determination. Das sind so Begriffe, die sie einführt. Das ist also eine Art anarchistisches Selbstverständnis. Und dann macht sie aber eine sehr schöne Volte, nämlich auf, sie zieht das Fazit, dass sie sich auf der einen Seite vor den Kolleginnen verbeugt, die Mütter geworden sind, dass sie das alles auch noch auf sich nehmen, neben der Arbeit am Text. Aber dann auch eine Verbeugung gegenüber den Kolleginnen, die sich gegen Kind und Kegel entschieden haben und stattdessen, das ist offensichtlich die Situation von Nancy Hünger, tatsächlich sich dafür entschieden haben, in Einsamkeit, Armut und Isolation zu leben. Das ist ja die Kehrseite des Nicht-Kinderhabens. Kann die Kehrseite sein.
Also das zieht sich ja durch alle Texte durch, ob jetzt für oder gegen Kinder, Kinder oder Buch. Ja. Und da gibt es Gedichte dazu, da gibt es Aussagen von verschiedenen Autorinnen, auch jetzt, ich nenne jetzt nur Jelinek, Levitarov, Marina Abramovic, die ganz eindeutig auf diesem Kein-Kind-Dogma beharren und das auch relativ aggressiv vertreten und umgekehrt, dass man das Buch mit dem Kind vergleicht, mit dem Baby vergleicht, also dass man dann das doch wieder alte sozusagen Metapher. Auf dem Umweg wieder reinbringt. Das kommt ja ständig vor, sowohl bei Männern als bei Frauen, aber bei Frauen natürlich eindeutig dringlicher.
Und dann muss man sich, glaube ich, nur noch erinnern daran, dass Mito M. Sanyal in einem sehr schönen Gespräch, die Kulturwissenschaftlerin, sagt, naja, lange Zeit ist ja der Frau als einzige Kreativität das Kinderkriegen zugestanden worden, muss man sagen. Und ich glaube, auch deswegen gibt es diese Gegensetzung von Kind oder Werk bei vielen Frauen heute.
Absolut, natürlich, klar.
Am nächsten dran fand ich und am weitesten in den Überlegungen, wie weit das Kinderhaben das Schreiben beeinflusst, fand ich, ist Kerstin Preivus in einem sehr schönen Text, aus dem wir einen kurzen Ausschnitt hören. Es ist ein fiktiver Brief, der stilistisch genau das nachbildet, was sie als aus der Welt gerissen werden, aus dem Mittelpunkt gerissen werden, darstellt.
Seit 6 Jahren sorge ich für meine Kinder. Ich habe in der Zeit 4 Bücher geschrieben. Ich gewöhne mich ständig neu. Ich habe nie Zeit, mich an etwas Neues zu gewöhnen. Es wird immer von mir eingefordert. Ich habe diese Anpassungsleistung schon ein paar Mal hinter mich gebracht. Ich tue nichts mehr freiwillig. Ich telefoniere kaum noch. Ich schreibe niemandem mehr. Mein Aufmerksamkeitsspeicher ist jeden Tag voll. Ich bin äußerst gut darin, Dinge wiederzufinden. Ich kann Handlungen und Tätigkeiten wie Puzzleteile aneinanderfügen und trotz vergehender Zeit miteinander verbinden. Ich erinnere mich nicht mehr an das, was ich tue. Ich bin sentimental, vor allem sentimental und müde. Ich bin gefühlsarm, ich bin erschöpftes Gefühl. Ich will nichts von Bedeutung sagen, ich mache nur. Ich will meine Kinder großziehen. Lasst mich in Ruhe. Ich bin permanent unzufrieden. Glaub mir nichts. Ich widerspreche mir ständig. Ich halte diese Widersprüche aus. Ich will eigentlich gar nicht reden. Schreiben ist nichts Besonderes mehr. Ich bin in allem unzuverlässig. Nur in der Versorgung der Kinder nicht. Ich brauche wenig zum Leben. Meine Hauptaufgabe ist, dass der Wille nicht erlahmt. Ich bin schnell geworden, sehr sogar. Ich treibe alle Ideen gleichzeitig voran, denn die Störgeräusche haben mich gelehrt, stets woanders weiterzumachen. Ich hüpfe und bin das Sammeltaxi für das, was bisher gewartet hat. Ich bin das Später und die Spur dahin. Ich sammle alles ein, was wartet. Ich bin die geschwungene Bowlingkugel und räume die Bahn ab. Ich werfe die Güter auf den Pickup. Wohin es geht, ist nebensächlich. Sammle ein, was du gefunden hast. Für ein späteres Wofür? Ich kümmere mich nicht mehr um die Spur, die es legt. Ich bin, was die Spur hinterlässt, ein Perpetuum mobile, der Topf, die Mutter, das Kind und der süße Brei in permanenter Wiederholung. Ich breche ab, nehme auf, fahre fort, bin der Moment, in dem Vergangenheit und Zukunft sich zum Punkt verdichten und abdriften. Die reine Gegenwart, vollkommen gegenstandslos, gleichgültig gegenüber dem, was entsteht. Ich bin die Struktur, die sich selbst nicht sieht. Ich mache Wörter, wie ein Regenwurm sich fressend durch die Erde schiebt.
Kerstin Preiwus in der Poetin Nummer 25 über Autorschaft und Kinder haben.
Ja, vielleicht sollte man ganz kurz noch was zu Kerstin Preiwus sagen.
Ja.
Also sie ist ja als Lyrikerin bekannt geworden, aber auch als Prosa-Autorin.
Nach Onkelo 2017 bei Rowohlt etwa ein Roman oder zuletzt der Gedichtband Gespür für Licht beim Berlin Verlag.
Ich fand diesen Text recht nervös, das meine ich sehr positiv. Und vor allem, er verschweigt nicht die absolut widersprüchliche Erfahrung. Man hat bei einigen der anderen Texte oder Gespräche dann das Gefühl, den Versuch zu unternehmen, dass der Widerspruch irgendwie aufgelöst werden soll, muss, müsste. Hier, Kerstin Preiwus stellt das Ganze wie eine lebendige Erfahrung dar, die ihre ganz verschiedenen Seiten hat. Dann heißt es auf der einen Seite, mit Kindern rutscht das Schreiben in den Alltag zurück, was es eigentlich nicht dürfte. Oder Kinder sind keine Romanfiguren, die man in die Schublade verschwinden lassen kann, was auch gut so ist. Und dann die Feststellung, dass für Reflexionen dieser Textarbeit keine Zeit bleibt, dass der Abstand zur Welt und Erfahrung nicht gewahrt ist, weil diese zwei Wirklichkeiten, Kinder und Schreiben, sich stets einander überfallen. So drückt sie das aus. Und dann, wir haben die Stelle gehört, schreibt sie, ich gewöhne mich ständig neu, ich bin schnell geworden und ich habe mit den Kindern 4 Bücher geschrieben. Ja, das ist doch eigentlich ein ganz gutes Fazit, das man da ziehen kann. Also sie stellt das als eine wirklich große Anstrengung dar, die tatsächlich bestimmte Aspekte des Schreibens verhindert oder zumindest einschränkt.
Erschwert.
Aber dass sie trotzdem produktiv bleiben kann, vielleicht gerade auch aufgrund, also solange das gut geht, sagen wir mal so, aufgrund dieses Widerspruchs, also aus dieser widersprüchlichen Erfahrung irgendwie auch kreative Kraft zu ziehen.
Ja. Mir scheint das wirklich eine ziemlich dramatische Beschreibung zu sein. Vor allen Dingen die Beschreibung der Tatsache, dass sie sagt, das Gefühl sei weg. Aber ich glaube, sie meint mehr. Sie meint das Gefühl und das Bewusstsein dafür, dass sie schreibt. Eben, dass sie jetzt nicht nur noch die Struktur ist, aber nicht mehr weiß, dass sie Struktur ist. Mhm. Die ganze Dramatik ist in die letzte Anmerkung abgeschoben. Da wird plötzlich Sylvia Plath erwähnt. Und ja. Davor heißt es, das in alle Richtungen Gehende zieht permanent all jegliche Kraft vom Mittelpunkt ab. Sylvia Plath hat die Unterwanderung übertrieben und sie nicht mehr aufrechterhalten können, als auch die äußeren Umstände ungünstig wurden. Das muss man wissen.
Ja, ich habe da auch eine Dramatik gespürt, aber ich glaube, dass das tatsächlich einfach als Mutter so ist, dass man immer sehr, sehr an die Grenzen geht und dass in dem Moment, wo man dann wirklich nicht mehr schreiben kann, nicht mehr veröffentlichen kann, das ist das Allerschlimmste. Mhm. Nicht, dass man erschöpft ist.
Ja. Ich hatte ja als einen nervösen Text bezeichnet. Tatsächlich macht sie ja hier etwas, sie sagt, sie kann nicht mehr reflektieren über diese Textarbeit und sie verliert den Abstand zur Welt und zu ihrer Erfahrung. Tatsächlich muss sie ja hier in diesem Text genau das tun.
Genau.
Also sie muss sich distanzieren, sie muss diesen Abstand kriegen.
Sie ist reflektiert,
natürlich. Und muss das reflektieren. Das tut sie aber tatsächlich auf eine Weise, das kann man schon sagen, indem sie versucht, diese Erfahrung irgendwie zur Sprache zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass das sozusagen die Nervosität dieses Zeitablaufs wiedergibt, das würde ich auch so sagen. Das ist jetzt wirklich dramatisch ist, gut, natürlich, dieser Hinweis auf Sylvia Plath kann einen dazu bringen. Ich denke aber, das muss man wissen, sagt sie ja auch. Das heißt also, sie wird es nicht so weit kommen lassen. Genau. So reflektiert ist sie natürlich doch. Und das eine ist ja, keinen Abstand mehr zu finden, keine Distanz zu haben, die Reflexion zu vermissen. Das andere ist zu wissen, dass man diese Reflexion sich nicht mehr leisten kann. Das steigert ja das Leiden, das ist ja ganz klar. Und trotzdem in dieser Situation dann trotzdem noch 4 Bücher zustande zu bringen, die ja auch Anerkennung finden. Das ist ja nicht so, dass sie einfach nur 4 Schubladentexte oder sowas geschrieben hat.
Ich würde noch gerne erwähnen, dass Katharina Bendixen die Leitung für die Prosa in diesem Heft hat und Katharina Bendixen auch in dem Wespennest-Heft vertreten ist als Autorin. Und es gibt eine ganz wunderbare Website vom poetenladen.de. Dann gibt es noch einige Texte, die wir gar nicht erwähnt haben aus dem Heft Poetin Nummer 25. Das letzte Heft ist Die Horen, die ich mir ausgewählt habe. Und zwar eigentlich deswegen, weil ich den Herausgeber Jürgen Kretzer vor 1,5 Jahren auf der wohl letzten Leipziger Buchmesse kennengelernt habe und er dieses Jahr verstorben ist, was, glaube ich, immer dramatisch ist für eine Zeitschrift, für den Menschen sowieso und für die Umgebung. Die Huren ist eine Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik, die seit 2012 bei Wallstein erscheint, die gegründet worden ist von Kurt Morawe, jetzt 55, also weit über 50 hinaus schon ist. Johann P. Tammen war lange Zeit Herausgeber von 1994 bis 2011 und danach kam eben Jürgen Kretzer, der jetzt verstorben ist. Von Schiller gab es damals diese Zeitschrift schon für 3 Jahre, 1795. Und deswegen kann man, glaube ich, mit gutem Recht auch sagen, es passt auch, dass die Horen durchaus gesetzter sind als die Poetin etwa und ein bisschen gesetzter auch als das Wespennest vielleicht. Ich finde interessant immer daran, dass es Auswahlbände gibt mit fremdsprachiger Literatur. Die werden in die Hände eines eigenen Herausgebers gegeben. Ich habe da einen sehr guten Band gelesen über die ungarische Literatur der jüngeren Generation, der Texte versammelte, die in Ungarn noch nicht unbedingt so wohl gelitten sind, glaube ich, im gegenwärtigen Ungarn jedenfalls unter der Fidesz-Regierung. Im Heft gibt es verschiedene Formen, verschiedene Gattungen. Es gibt 3 Erinnerungen an Jürgen Kretzer, an den verstorbenen Herausgeber. Es gibt auch einen Bildteil, und zwar von einem serbischen Maler, Goran Djurovic, diesmal bestückt, sehr irritierende Gemälde zwischen Kafka und Gerhard Richter vielleicht, also Traumwelten, irgendwie undeutlich verzerrt und ziemlich beunruhigend. Darüber schreibt Felicitas Hoppe. Es gibt sehr viel Lyrik, und zwar von unterschiedlichsten Leuten wie Marcel Bayer, Steffen Menschink, Manfred Peter Hein, Gerhard Altenburg, Alfred Kolleritsch. Es gibt einen Romananfang unter anderem von Matthias Göritz. Am Ende gibt es Lobreden von Preisverleihungen und auch Dankreden. Ulla Hahn, Elke Heinemann und Christoph Geiser. Der Schwerpunkt ist dieses Mal zusammengestellt von Jürgen Kretzer und Peter Wawerzinek, dem Berserker, muss man sagen. Und das ist so eine Umfrage. Und ich dachte zunächst, was macht der da eigentlich? Soll ich das wirklich lesen? Eine Umfrage unter dem Titel Guten Tag, ich habe da mal eine Frage. Das ist eine Frage, die er offenbar per E-Mail gestellt hat, sehr vielen Leuten. Und zwar die Frage, was hältst du von Musik beim Schreiben? Hast du dazu einen Text verfasst oder habe ich einen Knall? Ich, Peter Wawerzinek. Und bin der Einzige, der sich beim Schreiben dermaßen von einer anderen Kunst stören lässt. Und ich habe dann trotzdem reingelesen und gedacht, seltsam, seltsam, das ist ja als Kneipengespräch lustig. Vor allen Dingen, weil die ersten Antworten so kurz sind. Ja, mache ich, höre ich, zuweilen, auf keinen Fall. Und es dann aber doch irgendwie nicht ins Buch passt, aber auch nicht nur ins Kneipengespräch passt. Und dann fand ich es sehr interessant. Reizvolle Antworten sind auch dabei. Zum Beispiel, bin ich der, den du wirklich meinst? Bin ich, meinst du nicht jemand anders? Oder kennen wir uns überhaupt? Oder mein Büro ist geschlossen, gibt es eine Antwort von Felicitas Hoppe. Aber viele geben eben Antworten und nicht nur knappe und erwartbare, wie ich höre King Crimson oder jemand anders. Es gibt auch Nachdenkliches und Erhellendes. Und am besten fand ich eigentlich einen Text von Werner Fritsch. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging mit dieser seltsamen Textform, die nirgendwo hin passt, weswegen ich sie eigentlich in der Literaturzeitschrift unter Umständen von Zeit zu Zeit interessant fand.
Die Umfrage. Als Literatur.
Ja.
Ich bin da irgendwie nicht so ganz begeistert, muss ich sagen, von dieser Textform, weil es ja so, ja, es gibt so viel Meldungen, die nicht sehr viel bringen, ja. Also man stellt sich dann so vor, okay, da sitzt halt jetzt der oder die und der will gar nichts damit zu tun haben, dann schreibt er halt einen Satz oder so. Und auch in der Summe hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass man dann nochmal vielleicht resümiert und sagt, okay, anscheinend ist es so, je jünger man ist, desto mehr hört man Musik, je älter man wird, desto mehr liebt man die Stille etc. Oder der Unterschied zwischen bildenden Künstlern und Literaten. Die Literaten wollen eher keine Musik, während die bildenden Künstler das unbedingt brauchen als Motivation. Also man hätte da so ein bisschen schon so einen kleinen Essay noch dazu verfassen können. Und so ist es halt, bleibt es halt schon so ein bisschen so zwischen Literaturzeitschrift und Kneipe hängen.
Ja, es ist tatsächlich so, das ist mir auch aufgefallen, dass die meisten, die keine Musik hören, hören sie nicht mehr. Es gibt auch einige, die sagen, sie können das gar nicht vertragen, aber die meisten sagen, sie hören das nicht mehr. Und dann gibt es die Kolleginnen, die nie älter werden offensichtlich und die immer noch ganz, ganz viel Musik brauchen, Sound zur Arbeit. Nein, das ist eine launige Geschichte, das liest man so durch. Wenn man Literaturzeitschriften als etwas begreift, was für andere Literaten gemacht wird, dann ist das sicherlich ganz lustig, weil man von einigen Kolleginnen erfährt, Kollegin jetzt mit großem I, wie sie den Schreiballtag mit Musik bestreiten oder nicht. Insgesamt bringt das, glaube ich, nicht so viel. Nun sollen wir das Heft, das wahrscheinlich ein bisschen aus der Not geboren ist, könnte ich mir vorstellen, wollen wir das jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Es ist ganz launig zu lesen und sicher wichtiger sind dann die Texte, die wir hier finden, die literarischen Texte. Ich fürchte fast, es ist eben wirklich ein Heft ein bisschen aus der Not geboren.
Ist denn ein Herausgeber, eine Herausgeberin so entscheidend für ein solches Heft? Steht und fällt das alles
wenn,
mit dem?
Wenn man da einen alleinigen Herausgeber hat, ist das natürlich sehr entscheidend. Wie soll das weitergehen? Als Walter Famler damals die Herausgeberschaft abgeben wollte, beim Wespennest, die Vorgeschichte besteht meistens aus irgendwelchen feindlichen Übernahmen. Also es gab Auseinandersetzungen innerhalb der Redaktion und dann mussten einige gehen oder sind gegangen, haben die Tür zugeschmissen. In diesem Fall war das eine unblutige Übernahme oder unblutiger Übergang von Walter Famler zu den beiden Herausgeberinnen. Vielleicht, weil sich die Zeiten auch bei den Literaturzeitschriften geändert haben.
Oder und vielleicht Herr Famler geändert hat.
Oder sich Herr Famler geändert. Oder Herr Famler hat die Zeiten geändert oder Herr Famler hat sich geändert. Das kann ja auch sein. Jedenfalls, natürlich, die Frage stand lange im Raum, wenn er das aufgeben will, ob man überhaupt mit dieser Zeitschrift fortfahren kann. Denn das bedeutet einen ungeheuren Einsatz. Sie wissen das alle, auch unsere Hörerinnen und Hörer wissen das wahrscheinlich, dass er auch Verlage unter der Last von Manuskripten zusammenbrechen. Das gilt aber natürlich auch für Literaturzeitschriften. Ich bei meiner Herausgeberschaft oder meiner Verantwortlichkeit vor allem für die Literaturstrecke lese auch längst nicht alle Manuskripte, die da einlaufen, sondern die werden vorsortiert. Ich kriege nur einen Bruchteil davon mit, denn das könnte ich alles gar nicht bewältigen. Also das ist sehr, sehr entscheidend.
Ich habe das bei Andreas Heidmann auch gedacht und dieser sehr schönen Poetenladen.de-Seite mit dem Verlag zusammen, mit dieser gewaltigen Seite, mit diesem ganzen Archiv, das dahinter steckt, die Kontakte zu halten, das ist wahrscheinlich wirklich sehr viel Arbeit und
man muss das leben, glaube ich. Ja?
Man muss also, das leben, offenbar.
Das ist kein Job. Ist ja.
Ja. Aber für diese Umfrage von Peter Wörzeneck würde ich immer noch ins Feld werfen, dass es da einen ganz wunderbaren Text gibt, nämlich von Werner Fritsch. Den hat er dann angehängt an die E-Mail, die auch sehr relativ kurz war. Aber der Text, laute Stille, ist sehr schön, beschreibt gegenwärtige Umweltprobleme, Umweltprozesse in Berlin. Da wird ihm plötzlich im Hinterhof der Garten abgeholzt und es droht, ein Haus hineingebaut zu werden. Er verliert auch ein Refugium in Brandenburg, wird dort vom Steg verscheucht, den er eigentlich gemietet hat. Und dann kommt es noch schlimmer, weil dieser See gekauft worden ist von einem Spekulanten.
Schlimmer ist, dass der neue Villenbesitzer, seine Frau und in seinem Auftrag sein Faktotum passionierte Feierabend- und Sonntagsrasentruck-Reiter sind, die sich, wenn es endlich überall ruhig ist, liebend gern auf ihr Rasenmäh-Stahlross schwingen und zwei-, dreimal die Woche auch sonntags zur Mittagsruhe, bis Formel 1 kommt, den Rasen scheren, bis er so kurz ist wie die Haare auf dem Haupt des schäferhundführenden Stegwächters am Seeufer. Aber das sind nur Andeutungen, Zündstoff zu Hauf für einen Brandenburger Regionalkrimi. Ich belasse es für heute mit Andeutungen und wende mich Erfreulicherem zu. Auch wenn sich die versprochenen 29, 27 oder auch nur 25 Grad nicht einstellen, bricht gleichwohl ab und zu Sonne durch. Sofort jagt der Wind das Silbergrau aus den Kronen der Erlen am Ufer. Die Blumen am Ufer leuchten dann honiggelb auf. Es lebe das Junilicht. So oft sehe ich beim Schwimmen Hieroglyphen des Lichts auf dem grünstichigen Sepia des Sees, vom Jetzt jetzt hervorgerufen, vom Jetzt jählings gelöscht. Nun wandern Lichtinseln über Garten, Wiese, Seeufer und See. Es leuchtet das Grün des Grases, das wieder andere Grün der Blätter, wieder anders in jeder Baumkrone auf. Das Gelb der Schlüsselblumen blendet ebenso wie das Blutrot der Rosen, das bernsteinumringte Schwarz meiner Pupillen. Das Blau am Himmel, zart wie Emaille, bildet den Hintergrund des Horizonts, wo schwere weiße Wolken, Kulissen der Bühne des Jetzt, Flux ihres Weges ziehen, wie der Wind will. Am glücklichsten bin ich, wenn ich das Jetzt dessen, was ich sehe, empfinde, erinnere, in den Text, den ich schreibe, einfließen lassen kann. Zuihitsu, die Kunst der spontanen Niederschrift, die Kunst der Stille. Werner Fritsch, Stand 22. Juni 2018.
Die Kunst der spontanen Niederschrift, Suihitsu, das habe ich jetzt gelernt. Werner Fritsch, ich fand den Text ganz wunderbar, weil er am Ende nach all dem Schlimmen, das er beschreibt, dann in diese Naturmalerei übergeht und in einer Präsenz und mit einem Leuchten, muss ich sagen, das mich sehr überzeugt hat. Und es war auch gut, dass es jetzt eben in dieser Umfrage nicht nur die kurzen Antworten Musik ja oder nein gibt, sondern dass es tatsächlich Texte gibt, die angehängt worden sind. Es gibt noch ein paar andere Texte, die vielleicht nicht so überzeugend sind, aber dieser ist auf jeden Fall sehr überzeugend, fand ich. Ich habe mich auch erinnert übrigens an das Klimathema zu Anfang mit dem Wespennest. Da ist das Wetter jedenfalls sehr präsent und ein Aufgehen und eine Freude, mit diesem Wetter zu sein.
Also das auf jeden Fall hier, was er hier macht, ist natürlich vor allem auch am Ende des Textes, aber nicht nur, ist dann wieder dieses Eintauchen ins Atmosphärische. Also das, was wirklich sozusagen das Urthema von Literatur auch ist und das, nachdem er beschrieben hat, wie die heutige Umwelt ihn eigentlich auch als Autor, aber auch als empfindliche Person fast auslöscht. Und dann natürlich übrigens nicht nur die Umwelt im Sinne des Lärms, den sie produziert und so weiter, sondern eines Lärms, der ja dann tatsächlich auch ökonomische Hintergründe hat, weil dann wieder noch ein Haus gebaut werden muss im Hinterhof, also angehängt werden muss oder ein Seitengebäude oder was weiß ich, dahingestellt werden muss, deshalb alle Bäume umgefällt werden. Oder zum Beispiel hier mit diesem neuen Villenbesitzer, für den diese Villa auch ein Statussymbol darstellt und der das entsprechend den Rasen da gepflegt haben muss und so weiter. Also gerade keine Atmosphäre mehr wahrnimmt vor lauter Zivilisation. Nein, das ist ein schöner Text, auch in seinem, man muss noch sagen, er heißt Laute Stille, aber die beiden Worte trennt noch einen Doppelpunkt. Das heißt, man könnte sagen Laute, Doppelpunkt Stille, das sind die Laute der Stille. Es könnte die Stille als etwas Lautes sein, denn wenn man wirklich mal in einer ganz stillen Umgebung ist, kann die Stille sehr laut
werden. Sie kann dröhnen.
Sie kann dröhnen geradezu. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Erzählung, ein kleiner Essay. Hat mir auch sehr gut gefallen. Es gibt ja noch ein paar dazu. Also ein paar dieser Antwortenden haben ja noch was daran gehängt. Das ist vielleicht das Interessanteste an diesem.
Ja, ich fand es jetzt im Hören nochmal interessant, dass tatsächlich eben dieses Klimathema der Atmosphäre vorkommt, aber auch das Thema der Unterbrechung, das wir jetzt bei dem Baby-Thema gehabt haben und wo sich sozusagen auch die Wahrnehmung fragmentiert. Man möchte eben was Zusammenhängendes schreiben, es geht aber nicht, weil diese Fremdgeräusche von außen eindringen und dann, dass er sich in der Sprache selbst sozusagen sein, indem er sprachlich die Natur evoziert, ein Bollwerk gegen diesen Lärm schafft. Also sozusagen die Erlösung durch die Literatur, wo er dann seinen Lebensraum sozusagen selbst schafft gegen diese bösen und übelmeinenden, lärmenden Mitmenschen.
Ich habe Laute auch noch verstanden. Laute Doppelpunkt Stille, auch als die Stille, die von einem Instrument namens Laute produziert wird.
Ja,
also sozusagen als Regieanweisung.
Ja.
Aber je länger wir reden, desto einiger werden wir uns. Wir kommen trotzdem zum Ende, bevor es ganz einig hier zugeht. Wir haben den Blick nur in drei Literaturzeitschriften werfen können, was angesichts der großen Szene der Zeitschriften ein Witz ist. Gehen Sie also in die Bibliothek oder in die Buchhandlung, wenn Sie mögen, und lesen und schmökern weiter. Jörg Plath dankt Christiane Gut und Olaf Öllstrom für das Einlesen der Zitate und ich danke vor allen Dingen Sabine Scholl und Jan Konefke dafür, dass sie mit mir diskutiert haben über das Wespennest, über die Poetin aus Leipzig und über die Horen, erschienen im Wallstein Verlag. Sie finden die Angaben zu den Zeitschriften und auch die Sendung zum Nachhören, in den nächsten Tagen jedenfalls, auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de unter der Rubrik Literatur. Jetzt geht es weiter mit den Nachrichten und dann folgt Fazit Kultur vom Tage.